Da sind die Apotheken für mich zukünftig ein ganz entscheidender Spieler bei der Versorgung. Apotheken können mehr und zeigen auch jeden Tag, dass sie mehr können, als Medikamente abzugeben.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und mein heutiger Gast ist Robert Martin Montag aus Thüringen. Er war von 2019 bis 2024 Mitglied des Thüringer Landtags und auch Generalsekretär der FDP Thüringen. Und jetzt ist er Beisitzer im FDP-Bundesvorstand, der dem Präsidium um den neu gewählten Vorsitzenden Wolfgang Kubicki als Arbeitsgremium zur Seite steht. Robert ist auf Bundesebene Sprecher für Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr. Vielen Dank.
Ja, die FDP hat ja bekanntermaßen 2025 den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst. Ganz kurzer Rückblick, wieso ist die FDP aus deiner Sicht aus dem Bundestag geflogen?
Ja, sowas hat immer was damit zu tun, ob man die Erwartung der Wählerinnen und Wähler erfüllt hat. Also wir sind ja eine pro-marktwirtschaftlich orientierte Partei. Wir sagen, ist das Produkt nicht gut oder das Ergebnis nicht gut, dann kauft es keiner. Und das war, muss man ehrlicherweise sagen, im Rahmen der Ampel für uns ganz schwierig. Und da sind viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht worden. Das ging mir ja auch so. Und deswegen sind wir nicht wiedergewählt worden. Aber was wir gemacht haben, war, wir waren natürlich am Ende auch sehr konsequent, als man wirklich gemerkt hat, okay, also das läuft hier wirklich in eine falsche Richtung. Vor allen Dingen werden nicht die richtigen Themen angepackt. Ich sag mal, die notwendige Orientierung auf Innovation, die Frage der Wirtschaftswende. Unserer Wirtschaft ging es ja auch damals nicht besonders gut. Die Themen wurden nicht so richtig bearbeitet aufgrund der Konstellation mit den damaligen Koalitionspartnern. Und dann war es trotzdem konsequent, eben zu sagen, man geht aus der Regierung raus.
Das alte Zitat mit dem lieber nicht regieren als schlecht, aber es war diesmal besonders teuer, muss man schon sagen,
das,
oder?
Das ist richtig. In dem Fall lieber aufhören zu regieren als weiterwurschteln.
Ja, aber wir sind ja kurz vor lieber aufhören zu existieren.
Das sehe ich nicht so. Also die FDP, wir sind sowieso alles Stehaufmännchen und also wenn du Liberaler bist, für Freiheit kämpfst und dir das auch emotional nahe ist, dann bist du auch im absoluter Optimist. Also ich sehe da jetzt keinen Untergang.
Wir haben ja gerade festgestellt, wir sagen nicht welcher, aber wir sind derselbe Jahrgang. Können jetzt Leute nachgucken, die das interessiert. Insofern sind wir ja schon noch mit einer anderen Generation, würde ich sagen, und einem anderen Verständnis von Liberalismus aufgewachsen. Mhm. Würdest du sagen, dass das der FDP gerade so ein bisschen abgeht und fehlt?
Nein, also die FDP hat 70.000 Mitglieder oder ja knapp 70.000 Mitglieder und da sind alle möglichen Ideen und Meinungen auf dem ganzen Spektrum des Liberalismus vertreten.
Aber der Schwerpunkt war schon deutlich eher Richtung Marktorientierung.
Richtung Wirtschaft? Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Warum? Weil gerade in der Krisenzeit und wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, die Sicherung der individuellen Freiheit natürlich auch nicht nur am gesellschaftlichen Rahmen hängt, also was darf ich rechtlich? Ja, die Frage, wie stark greift der Staat zum Beispiel in unsere Rechte ein? Ich sag mal, Corona-Politik waren wir ja auch sehr freiheitlich, haben ja dann am Ende auch die Maßnahmen mit beendet. Aber wenn es darum geht, eben in der wirtschaftlich schwierigen Zeit den Fokus auf Wirtschaftspolitik zu legen, in dem Wissen, dass ich natürlich nur dann frei bin, wenn ich auch finanzielle Möglichkeit habe, dann bin ich doch unabhängig, dann kann ich entscheiden. Und
insofern, aber dir fehlt nicht so eine sozialliberale Stimme in der FDP, eine starke?
Nein, wir haben ganz viele. Also das Problem ist, wenn eben halt diesen Bindestrich Liberalismus, ja, es gibt ja auch keinen, weiß ich nicht, Linkskonservatismus oder oben oder unten oder Rechtskonservatismus oder sozialer Konservatismus. Es gibt Menschen, die stehen für bestimmte Themen. Und Wolfgang Kubicki, aber auch andere, stehen ja zum Beispiel sehr stark für Meinungsfreiheit, ja, für die Möglichkeit, die Dinge auch sagen zu können, in dem Rahmen, wie sie unsere Verfassung eben zulässt. Wir stehen sehr dafür, das ist jetzt zum Beispiel bei der Chatkontrolle im Europäischen Parlament nochmal sehr deutlich geworden, dass wir eben nicht wollen, dass der Staat faktisch das Postgeheimnis aufkündigt, sondern da sind wir und bleiben wir auch immer stark. So ein Fokus kann mal entstehen, wenn man sagt, die sind jetzt aber super stark wirtschaftspolitisch. Aber ich finde das kein Fehler, weil das ein Thema unserer Zeit ist. Und ich meine, man braucht ja nur in die Apothekerschaft gucken. Es ist ja auch kaum noch Respekt vorhanden für die Leistungen, die jeden Tag eben Verantwortung übernehmen.
Super Bogen. Hast du mich gesagt, Menschen stehen für Themen, du stehst für Gesundheitspolitik. Wie schwierig ist es denn jetzt gerade als Zuständiger für Bundesebene Gesundheitspolitik der FDP die Themen überhaupt anzubringen, mit dem, wir haben es schon angesprochen, gerade fehlenden parlamentarischen Rückhalt und überhaupt den Zugängen?
Ja, da ist natürlich ein Vorteil, erstmal Zugriff auf Themen zu haben. Normalerweise weiß jeder eine Bundestagsfraktion, das ist ja ein riesiger Apparat. Das heißt, du hast ganze Stäbe, die einem zuarbeiten, das haben wir nicht, sondern wie sich das gehört, machen wir die Dinge im Ehrenamt und vor allen Dingen machen wir sie auch selbst. Und da hilft, wenn man ein Stück weit schon ein bisschen Ahnung hat von den Themen oder ich glaube es jedenfalls bei dem einen oder anderen Thema
wenig Widerspruch, ja.
Zu haben. Und insofern stecken wir weiter in den Themen. Natürlich haben wir jetzt parlamentarisch keinen Zugriff drauf, aber auch die außerparlamentarische Opposition bietet Möglichkeiten. Einmal eine Möglichkeit nach innen, nämlich sich selbst auch nochmal zu vergewissern, wo waren eigentlich unsere Fehler, was müssen wir besser machen und wo wollen wir eigentlich hin? Und insofern ist das eine verordnete, vom Wähler verordnete Auszeit, aber wie ich glaube, eine, wo die Therapiedauer auch irgendwann abgeschlossen ist und da hoffen wir natürlich 2029, dass wir wieder im Bundestag sitzen.
Ich will den Mut gar nicht dämpfen, der steht ja auch ein bisschen für die
Liberalen.
Das schaffst
du nicht.
Aber die Landtagswahlen, die wir in der Zwischenzeit hatten, auch die jetzt anstehen, die aktuellen Umfragewerte, das ist alles nicht ganz so rosig. Was fehlt denn gerade der FDP, um bei den Wählern anzukommen?
Na, ich glaube, dass bei den Wählern ankommen, geht jetzt gerade wie los. Wir haben eine neue Parteiführung gewählt, sehr breit, sehr jung, unterschiedliche Themen.
Nicht ganz in die Spitze, was das betrifft. Aber
ja, interessanterweise, aber wenn du mal ins Präsidium guckst,
ja, ja.
Wahnsinnig viele junge, engagierte Frauen.
Habe ich gesehen, aber der Vorsitzende ist jetzt kein Newcomer.
Ja, also ich sag mal, das ist ein altes Schlagrost, aber ich sag mal, wenn der den Kahn zieht, kann es für den Rest gar nicht verkehrt sein. Auch im Windschatten ein bisschen von Wolfgang Kubicki zu lernen, auch vielleicht Status zu gewinnen, also im Sinne, dass es eben keine One-Man-Show ist, sondern dass Menschen für Themen stehen. Und dass wir ja heute miteinander sprechen, ist ja schon mal Ausfluss genau dessen, dass man sagt, also wir sind ein Team und jeder steht eben und brennt für die Idee der Freiheit und den Liberalismus. Aber das muss sich natürlich im politischen Kontext übersetzen mit Themen. Und da ist es gut, wenn man Leute hat, die Ahnung haben. Ich bin jetzt nicht glatt geschliffen, werde auch mit Sicherheit bei vielen Themen auch auf Widerspruch stoßen. Das muss auch so sein. Es sind ja nicht alle mit einer starken Wettbewerbsorientierung oder eben so, wie wir die Dinge sehen. Aber das mit Köpfen zu verbinden, das ist, glaube ich, genau die richtige Strategie. Also viele mit einzubinden. Und insofern ist ja der im unternehmerischen Sinne der Diversity-Ansatz, also viele schauen sich ein Problem an und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man ganz gut löst, bei uns schon mal umgesetzt.
Ich habe eine große Schwäche für Metaphern. Ich habe jetzt rausgehört, dass das Schlachtross Kubicki den Karren zieht und die anderen in seinem Windschatten sind. Das muss man erstmal zusammenbringen, aber finde ich gut.
Ja.
Wir müssen mal ein bisschen zu den gesundheitspolitischen Themen kommen.
Ja,
was sind denn die drängendsten gesundheitspolitischen Themen für die FDP gerade?
Erlaub mir da mal einen Schritt zurückzuspringen und ein bisschen zunächst mal abstrakt zu sein. Warum? Ich glaube, es gibt ein ganz grundlegendes Problem in der deutschen Gesundheitspolitik.
Auch da wird es wenig Widerspruch geben.
Was uns eigentlich fehlt in der Politik, ist eine langfristige Perspektive, also ein Zielbild, was soll eigentlich und wie soll eigentlich unser Gesundheitswesen funktionieren, sondern wir, das sieht man ja jetzt auch in den Debatten, kleiden dann ganz schnell ab in Tagespolitik oder in echte oder gefühlte notwendige Reformschritte oder Einsparmaßnahmen und da muss man aber sagen, dass sich in der Gesundheitspolitik oder im gesundheitspolitischen Kontext jetzt sehr wenig Finanzmittel einsparen lassen, also wenn der Staat ein Finanzierungsproblem hat, wenn Beiträge steigen, ist das Schlechteste, was man machen kann, eigentlich so ein Spargesetz, wie wir es jetzt gesehen haben, weil das eben strukturell A nichts ändert und B noch demotiviert, gerade in der Zeit, wo wir ohnehin Probleme haben, nicht nur Leistungserbringer, sondern Leistungswillige zu haben, die ja ohnehin schon durch Budgetierung und Abschläge ihren Kostendämpfungsbeitrag haben.
Ja, aber auf der anderen Seite sind die Versicherten, die Beiträge zahlen. Musste da nicht trotzdem auch irgendwas jetzt kurzfristig passieren, um das zu dämpfen?
Ja, aber dann lass uns doch dann ordnungspolitisch klar sein. Also wenn einer sich wieder aus der Affäre zieht, dann ist das Väterchen Staat. Und in dem Fall Klingbeil. Und ich sag mal, diese Nummer, sei mal den Leistungserbringern Honorare zu kürzen, aber gleichzeitig die Abschlagszahlung von 14,5 Milliarden, ja, die ja lange nicht ausreicht für die versicherungsfremden Leistungen, dann auch noch zu kürzen auf 13 Milliarden Euro, das ist schon eine ziemliche Frechheit.
Der Bundeszuschuss wird gesenkt, jetzt gehen wir schon sehr in die Zahlen, in die Details dieses Gesetzes rein, aber das ist ja richtig, die versicherungsfremden Leistung wäre ja eigentlich vielfach gefordert worden, dass der Bund da sich mal stärker zu bekennt.
Nicht nur bekennt, er muss es eigentlich ausfinanzieren. Und gerade bei den, bei den ehemaligen ALG-II-Empfängern kann es sein, dass Beitragszahler zwei Drittel da finanzieren. Weil da kommen ja zum Beispiel mindestens 10, 11 Milliarden Euro Fehlbetrag im Jahr her. Und jetzt kann man ja überlegen, dann hat man eigentlich nicht mehr viel, bis man die Kosten tatsächlich dämpft oder entweder das Leistungsversprechen zu reduzieren. Kann man aber auch drüber sprechen, was will man eigentlich noch zukünftig alles machen.
Was würde die FDP denn streichen?
Geht gar nicht so sehr darum, welche konkrete Leistung, weil da müssten wir in den Leistungskatalog gehen. Da gibt es
mit Sicherheit einen extra Podcast.
Der wird auch mit Sicherheit notwendig sein. Ja. Ich sag mal, was uns wichtig ist, ist natürlich mehr Wettbewerbsorientierung, das heißt eine stärkere Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise auch für die Krankenkassen selber. Und das hat dann viele Weiterungen, aber zum Beispiel eine strikte Evidenzorientierung. Mhm. Also, dass du wirklich auch nur die Leistung finanziert werden, wo sichergestellt ist, dass sie auch eine Wirkung haben. Nicht im individuellen Fall, weil das ist natürlich individuell, ne? So, aber nach bestem Wissen und Gewissen. Dann brauchen wir unbedingt eine Präventionsorientierung. Also wir müssen weg von dieser Reparaturmedizin. Das sind wir ja wahnsinnig gut, das muss man ja sagen. Bei allen Problemen, die wir haben, wir sind haben ein Gesundheitssystem, das Wahnsinn, wo jeder Zugang hat, wenn er meint, einen Arzt oder Apotheke zu brauchen, eine Versorgung zu brauchen. Aber wie ich langfristig Kosten sparen kann, ist ja vor allen Dingen in der Prävention. Also die Präventionsorientierung.
Kommen wir gleich noch zu, auch zu der Rolle der Apotheken. Da ich würde noch kurz gerne beim Spargesetz bleiben. Ja. Wir können das jetzt nicht komplett durchgehen, aber einen Aspekt, auf den ich gerne gucken würde, sind die höheren Zuzahlungen für die Versicherten, die natürlich eine Belastung sind. Man kann jetzt darüber streiten, die sind lange nicht angehoben worden, ob das vielleicht jetzt auch mal an der Zeit war. Für unsere Hörerinnen und Hörer, Apothekerschaft, schwingt da natürlich sofort mit. Der Versandhandel wird das nutzen, der ausländische Versandhandel, um da die sozialrechtlich illegalen Boni zu gewähren, und zwar in der höheren Höhe dann. Wieso guckt die Politik da so lange schon so tatenlos
zu? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Es gab ja mal die große Diskussion mit Versandhandel, auch mit der FDP. Also wir sind ja nicht gegen Versandhandel. Bieten ja auch deutsche Apotheken Versandhandel an. Auch wenn du jetzt Spezialversorger hast, muss es möglich sein, vom Herstellungsort zum Patienten, der eben nicht in deiner Region ist, sondern vielleicht ganz woanders, das Mittel natürlich zu verbringen. So, aber wenn ich in Deutschland eine Gesundheitsleistung anbiete, dann bitte fair. Und zwar so, dass alle nach den gleichen Spielregeln
spielen. Aber das wird ja nicht gemacht und das nimmt auch keiner was dagegen.
Richtig. Und im Zweifel helfen da nur Strafverfahren gegen die entsprechenden Unternehmen. Also wer erkennbar versucht, sage ich mal, sich nicht an deutsches Recht zu halten, aber am Markt teilnimmt, der braucht auch Sanktionen.
Also wir hatten zwischen 2009 und 2013 zwei FDP-Bundesgesundheitsminister, die haben das Thema auch nicht angefasst. Aber wenn wir jetzt bei der nächsten Bundestagswahl einen Robert Martin Montag bekommen als Bundesgesundheitsminister, dann wird das scharfe Schwert ausgepackt.
Dann wird das scharfe Schwert ausgepackt. Vor allen Dingen muss man dann mal mit den Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden reden, dass man Zugang bekommt, dort diese Betriebsstätten sich anzuschauen. Das sollen ja die Holländer nicht selber machen oder die Niederländer. Ist mir klar, dass sie sagen, wir können jetzt auch nicht jetzt auf euer Bitten, sondern was machen, sondern wir brauchen da Zugang durch die deutschen Kontrolleure. So. Und ich glaube, wenn man sich dahinter klemmt, dann findet man auch eine Lösung.
Aber es scheint ja schwierig zu sein, sowohl auf der preisrechtlichen Seite, aber auch jetzt auf der arzneimittelrechtlichen Seite. Die Bundesregierung wollte da Verschärfung machen für den Versandhandel im Rahmen dieser Mantelverordnung, was die Temperaturvorschriften angeht. Da hat die Lobby laut geschrien und dann ist Brüssel dazwischen gegangen und hat gesagt, so geht's nicht. Jetzt gibt es eine Regelung, die du sicherlich auch kennst. Ist das ausreichend oder würdest du sagen,
es
gibt Sicherheitsunterschiede?
Also in der Debatte kamen ja zwei Aspekte zum Tragen. Ne? Die Frage wäre ja, gibt es genügend auch logistische Spitzen, die sozusagen das alles abdecken können? Da waren wohl Zweifel auch angebracht. Also ein System muss auch praktikabel sein. Aber bei der Frage Temperaturkontrolle beispielsweise, also entweder Medikamente und Wirkstoffe brauchen das, und da sprechen ja alle Studienlager dafür, deswegen haben wir auch diese Regeln in Deutschland, und dann muss es auch eingehalten werden, weil es eben notwendig ist, und das muss ich dann eben auch auf europäischer Ebene durchsetzen können.
Und eingehalten heißt dann auch kontrolliert und sanktioniert?
Natürlich.
Aber das passiert ja noch nicht, oder?
Das passiert noch nicht, aber das ist ja ein politisches Ziel, was ich in dem Falle jetzt formuliere, was auch eben angestrebt, nicht nur angestrebt, sondern auch umgesetzt werden muss, weil freier Warenverkehr und freier Verkehr von Dienstleistungen ist alles richtig. Ist auch gut, dass wir diesen Binnenmarkt haben. Aber wir haben ja den Ländern und den Staaten, insbesondere im Gesundheitsbereich, also mit ganz sensiblen Regelungsbereichen, ihre Kompetenz belassen. Und das, sage ich mal, über Brüssel dann auszuhebeln mit der Argumentation, es würde den Warenverkehr ja irgendwie
einschränken, begrenzen.
Dagegen kann ich immer, also wenn ich so argumentiere, wäre hier fast keine Regelung im Gesundheitswesen, wie wir es in Deutschland haben, lange haltbar. Und so glaube ich auch, dass das unterschiedliche Fragen sind, wo es zwei verschiedene Perspektiven gibt. Und ich glaube, die Perspektive auch vor allen Dingen Patientensicherheit, die dagegen zu stellen und die dann auch juristisch bewerten zu lassen, indem man die Dinge dann einfach auch tut, als letztes Mittel. Man sollte vorher natürlich immer versuchen, dass man zu einer gemeinsamen Lösung kommt, aber als letztes Mittel halte ich für legitim, denn auch eine richterliche Entscheidung muss ja zwischen verschiedenen Gütern abwägen.
Mhm. Aber das wäre der Weg, den die FDP gerne gehen würde. Also ich habe rausgehört, RX-Versandverbot nicht, aber scharfes RX-Boni-Verbot, was umgesetzt wird, und scharfe Temperaturkontrolle.
Die Regeln, die in Deutschland gelten, haben alle einzuhalten, die am deutschen Gesundheitsmarkt teilnehmen, ohne Ausnahmen.
Es gibt ja auch noch daneben die große Apothekenreform, die Bundesgesundheitsministerin Lina Wagen gemacht hat, mit einigen Änderungen für die Apotheken. Es gibt jetzt endlich die Honorarerhöhung, die war Teil des Pakets. Und es gibt aber auch jetzt für die Zukunft dann eine Verhandlungslösung, wo die Apotheken selbst mit den Krankenkassen über ihr Honorar verhandeln sollen. Gute Lösung? Wird das den Apotheken helfen?
Also Alex, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du kennst auch Papiere, die ich schon vor 3 Jahren gebetsmühlenartig durch die Lande getragen habe. Da war das genau auch eine Lösung. Das ist absolut richtig. Also nicht nur, dass jetzt endlich mal eine Honoraranpassung kommt. Wir springen zurück zum Spargesetz. Jetzt erhöht sich natürlich wieder der Abschlag. Also
das ist nur eine halbe Honorarerhöhung.
Ja, und das ist natürlich auch wieder, und das ist das Problem von solchen japanischen Kurzschlussgesetzen oder Spargesetzen. Das trifft die Verlässlichkeit von Politik insgesamt. Deswegen bin ich da kein Freund davon, sondern ich glaube, man muss langfristig sich die Dinge anschauen. Aber natürlich, ich finde es absolut richtig, und das ist ja auch geübte Praxis in der Selbstverwaltung, dass solche Berufe über ihre Honorare verhandeln können. Und das ist nicht nur richtig, sondern das auch geboten. Gut ist, und da zeigt aus meiner Sicht eben auch, dass es durchaus Sinn macht, sich politisch zu engagieren oder sich an Politik auch zu wenden, mit dem klaren Bezug hin auf die Praxis, was sind denn die Auswirkungen, die dann dafür kommen, dass es jetzt beispielsweise bei dem variablen Anteil von 3% eben diese Untergrenze gibt, und das halte ich für eine fast schon für die bestmögliche Lösung.
Mhm. Dann haben wir ja schon über das Thema Prävention gesprochen, angerissen. Die Apotheken sollen jetzt neue Aufgaben übernehmen, eben auch in der Prävention, teilweise auch in der Akutversorgung. Welche Rolle sollten die Apotheken aus deiner Sicht in dem Primärversorgungssystem einnehmen?
Also die sie selbst anstreben. Und es gibt ja Positionspapiere der ABDA, die dann dazu führen, dass vielleicht andere Heilberufe da ein bisschen grillig sind. Ich glaube, das muss man einfach aushalten. Die Zukunft ist eine neue Aufgabenteilung im Gesundheitswesen. Und die Apotheken haben ja einen riesen Vorteil. Sie sind niedrigschwellig erreichbar und sie sind noch flächendeckend vorhanden. Also wir haben eine Struktur, die versorgen kann. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir haben eine hohe Krankheitslast, die der Versorgung bedarf, und wir werden sie mit einer Struktur, nämlich der rein ärztlichen, nicht gerecht. B, die rein ärztliche Zugang ist auch der teuerste, den man wählen kann. C, damit nehmen wir Zeit bei Fragen, die keine ärztliche Expertise brauchen, Arzt-Patienten-Zeit, damit er dann wirklich in den schwereren Fällen seine ärztliche Expertise und auch medizinische Expertise ausspielen kann. Und bedeutet das natürlich auf der anderen Seite, dass wir die Aufgaben neu verteilen müssen. Und da sind die Apotheken für mich zukünftig ein ganz entscheidender Spieler bei der Versorgung. Apotheken können mehr und zeigen auch jeden Tag, dass sie mehr können, als Medikamente abzugeben. Und ich glaube, das ist auch wirtschaftlich eine Riesenchance für den Berufsstand, sich da nicht nur A, mehr zuzutrauen, sondern B, auch laut zu sagen, dass die Nachfrage ja da ist, weil die Patientinnen und Patienten stehen ja mit den Fragen jeden Tag in der Offizien, und ihnen wird zumeist geholfen. Eine Lotsenfunktion sowieso unentgeltlich.
Aber die würde man dann stärken noch in
dem System. Unbedingt. Ja. Und die ganzen, ich glaube, vielerlei Präventionsleistungen, aber ich sage auch, Dinge wie das Monitoring von älteren Personen, ja, auch das kann man zukünftig,
also muss dann aber auch vergütet werden. Und dann
natürlich
haben wir wieder Verteilungskämpfe wahrscheinlich.
Haben keine, ne?
Also wir haben es angesprochen, die Ärzteschaft hat extrem irritiert, reagiert gerade auf 48a und B Arzneimittelgesetz, also dass Apotheken in Ausnahmen verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Rezept abgeben dürfen.
Ja.
Kannst du da die Aufregung der Ärzte verstehen?
Bedingt kann ich sie verstehen, weil sie auf der einen Seite ja sagen, sie haben gar keine mehr Zeit mehr für die eigentlichen Patienten. Aber das, ich sag mal, diese berufspolitischen Diskurse, will ich es mal so nennen, da ist ja jeder in seiner Rolle auch ein bisschen gefangen. Also wenn man sich mal rauszieht, klar ist, dass die Ärzte jetzt nicht schreien, super, wenn Honoraranteile rausgehen. Sondern für mich ist auch eine große Aufgabe zukünftig, die Honorierung anders zu gestalten. Weil, ich sag mal, man sieht es ja, wohin Budgetierung beispielsweise führt. Ja, das ist eine kontingentierte Medizin, wo entweder die Termine nicht mehr angeboten werden oder aber jemand kostenlos Menschen versorgt. Und das ist nicht fair, gerade wenn man sieht, wie die Kosten auch steigen. Also meine ideale Welt ist, dass eine ärztliche Vergütung auch einzelfallorientiert ausfinanziert wird und das bezahlt wird, was gemacht wird. Dann lohnt sich auch Mehrarbeit. Und auf der anderen Seite nehmen wir dort Dinge auch raus und Aufgaben rauf und geben sie denjenigen, die sie tatsächlich machen können.
Also aber dann wird es insgesamt mehr vergütet. Man spart dann ein durch weniger Gesundheitsausgaben aufgrund von einer besseren Versorgung und Prävention.
Zum einen das, aber wir haben doch auch, gerade wenn wir schauen, welche Leistungen werden eigentlich wie und wo vergütet. Ich finde ein Riesenproblem und Reformbedarf. Und das ist ja auch meine Kritik zum Beispiel an diesen Spargesetzen, dass sowas überhaupt nicht angegriffen wird oder aufgegriffen wird oder angegangen wird. Nimm mal eine Studie von IGES aus dem Jahr 2019, meine ich, ist die. Da ging es um die Frage des ambulanten Operierens. Da hat das IGES-Institut nichts anderes gemacht, als sich Folgendes angeschaut. Welche Leistungen werden in allen OECD-Staaten ausschließlich ambulant erbracht?
Mhm.
Und welche Leistungen werden, die überall ansonsten ambulant erbracht werden, eigentlich ausschließlich in Deutschland stationär erbracht.
Mhm.
Und das ist eine Größenordnung von 2.500, meine ich, 2.500 Gebührenordnungspositionen gewesen, mit einem Volumen, einem potenziellen Einsparvolumen von 5 Milliarden Euro. Und da sind wir doch ineffizient. Wir haben einen in unserem SGB V zu Recht den Vorsatz oder die Grundidee ambulant vor stationär. Und wenn wir es aber schon in der Leistungsstruktur bei der medizinischen Fortschritt, den es gibt, gar nicht mehr umsetzen, weil wir da seit Jahren und Jahrzehnten gar nicht rangehen, dann haben wir doch da das Einsparpotenzial. Mhm. Und dann haben auch die ambulanten Ärzte viel zu tun. Wir können uns darauf konzentrieren, auf die Frage nicht, dass ein Arzt ist, ich sag mal Punkt Steuerung, Patientensteuerung, sondern dass der Patient den richtigen Arzt findet. Und am Ende haben wir auch eben die Möglichkeit, andere Heilberufe oder auch Heilmittelabbringer, also Gesundheitsfachberufe, in die Versorgung einzubinden. Und ich glaube, wir müssen weg von der Frage Status quo, wer darf eigentlich machen, sondern wir müssen eher fragen, wer kann eigentlich machen, und wenn er machen kann, dann muss er auch dürfen.
Und dass es insgesamt gut gesteuert wird. Also wir haben gehört, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, auch für die FDP, die galt ja mal als Apothekerpartei. Ob das zu Recht Zuschreibung war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was könnt ihr denn tun, um da vielleicht wieder ein bisschen hinzukommen? Weil ich weiß, dass die FDP während der Regierungszeit 2009, 2013 mit den beiden Gesundheitsbundesministern, dann Rösler, Bahr, sehr gelitten hat, was den Zuspruch der Apothekerschaft angeht.
Das, so erinnere ich mich nicht, dass wir damals schon so sehr gelitten haben.
Wir haben damals regelmäßig Umfragen gemacht und da ging es steil bergab.
Okay, da müssen wir nochmal mit den beiden Kollegen sprechen, woran es lag. Also damals lag ja der Fokus eher auf den Arzneimittelmarkt Neuordnung, also auf dem AMNOG, die Frage zu ermöglichen, im Übrigen, dass die Innovation auch bei Medikamenten keinen Bogen um Deutschland macht. Das war sozusagen die Regelungsinhalt des AMNOGs. Wir haben es geschafft, im Übrigen, mit dieser FDP-Idee. Heute diskutiert man, oh mein Gott, es kommen ständig hochinnovative und auch teure Medikamente. Wie bewältigen wir das? Also, das ist der Punkt. Der zweite Punkt, ich darf nochmal vorsichtig darauf hinweisen.
Ich darf vorsichtig auf die Uhr zeigen, aber
mit diesem Satz, dass 2013 das letzte Mal eine Honoraranpassung gekommen ist. Apothekerpartei zu sein, das ist für mich überhaupt kein Vorwurf, denn als Liberale sind wir natürlich auch Lobbyisten, aber Lobbyisten für die beste Patientenversorgung, die möglich ist. Und dazu gehören natürlich auch diejenigen, die sie jeden Tag machen.
Und was machen Sie dann in einem Satz für die Apotheken, damit es den Patienten besser geht? Sie, die FDP?
Wir wollen sie ausfinanzieren, tatsächlich mit einem größeren Leistungs-, auch Auftrag, Beauftragung, die sie bekommen. Und vor allen Dingen muss der Grundsatz wieder gelten, dass Politik und die, die aufgrund der Regeln agieren, wieder fair miteinander umgehen und das kein Gegeneinander ist, sondern miteinander, da kommt man auch zu guten Lösungen.
Ein persönliches Schlusswort. Vielen Dank, Robert Martin Montag, für das Gespräch und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören.
Dankeschön.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.